SWR 2 Treffpunkt Klassik extra.
Dazu begrüßt Sie herzlich Ines Pasch und Gast bei uns im Studio heute ist der Tenor und Kulturmanager Andreas Heidecker aus Offenburg. Hallo, guten Tag, Herr Heidecker. Schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich wirklich sehr. Ich bin auch sehr gespannt, wie die Sendung abläuft, wie die Musik ankommt und freue mich auf viele Zuhörer.
Sie haben uns ein sehr abwechslungsreiches Musikprogramm zusammengestellt, mit viel Vokalmusik natürlich, aber nicht nur. Wir starten ganz comme il faut mit einer Ouvertüre, einer, die schon genauso quirlig ist wie die ganze Oper, die Ouvertüre zu Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Gut, 4 Minuten ist sie lang. Was teilt sie uns mit in dieser kurzen Zeit, Herr Heidecker?
In erster Linie hoffe ich natürlich einmal Freude an der Musik und dann, ich meine, die Grundidee der Ouvertüre ist natürlich, die Handlung auszustellen. Und das wird sie auch machen. Und wie Sie schon sagten, ist sehr quirlig und ich hoffe, dass es auch Lust auf den Rest des Vormittages macht.
Haben Sie denn einen besonderen inneren Bezug zu der Oper?
Ja, auf jeden Fall. Mit Figaros Hochzeit begann meine Karriere. Mein Bühnendebüt war 2003 am Tag der Deutschen Einheit. Ich habe nachgeguckt, es war tatsächlich Tag der Deutschen Einheit am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Da sang ich Basilio und Don Curzio und ich war noch mitten im Studium. Also, aber dennoch war das mein Bühnendebüt. Deswegen Figaros Hochzeit zu Beginn.
Ungemein rasant, die Ouvertüre zur Oper Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart mit Concerto Köln unter Röne Jacobs. Und das war der erste Musikwunsch von unserem Studiogast heute in Treffpunkt Klassik Extra von Andreas Heidecker, Tenor und Kulturmanager aus Offenburg. Ihr nächster Musikwunsch, Herr Heidecker, passt noch sehr gut zur Jahreszeit. Silvester ist gerade rum. Wir hören das Uhrenduett aus der Fledermaus von Johann Strauss in der legendären Aufnahme unter Carlos Kleiber. Warum ist die eigentlich so legendär? Wissen Sie das?
Also für mich ist sie deswegen legendär, weil ich nach der Aufnahme die Rolle gelernt habe, die Rolle des Eisenstein. Das war mein Zugang oder ist das, woran ich mich da eben sehr erinnere und warum die mir auch sehr ans Herz gewachsen ist.
Was lieben Sie an der Rolle so besonders? Können Sie das sagen?
Alles. Also es ist tatsächlich, obwohl es keine Arie hat, finde ich den Eisenstein viel spannender, viel interessanter als den Alfred. Der Alfred ist ja die eigentliche Tenorpartie. Und dazu muss man sagen, ich neige eher ins dramatische Fach und nicht ins lyrische. Daher ist der Eisenstein einfach meine Partie und die Fledermaus ist einfach eine großartige Operette. Das war meine erste große Partie, auch zu Beginn meiner Karriere und deswegen hänge ich sehr an ihr.
Und was ist das Besondere an dem Darstellerischen in der Rolle?
Das ist ähnlich wie in allen Operetten. Mir macht das Agieren auf der Bühne sehr viel Freude. Ich habe unheimlich Spaß daran, sehr viel Aktion zu haben, sehr viel auch zu Schauspielern. Und da ist die Operette im Allgemeinen viel ergiebiger als die Oper. Auf der anderen Seite ist der Eisenstein einfach in seiner Beschränktheit unheimlich liebenswert. Also er versteht ja überhaupt nicht die ganze Operette hindurch, worum es hier geht und dass er die ganze Zeit auf den Arm genommen wird, finde ich einfach sehr sympathisch.
Wiener Operette, was hat das eigentlich noch mit unserer Zeit zu tun? Was meinen Sie? Oder ist das Reizvolle vielleicht, dass sie uns so fern ist?
Also einmal tut es immer gut zu lachen und da ist die Operette oft sehr nah dran. Die Operette wird insgesamt aber heutzutage unterbewertet. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt die Oper als die große Kunst und die Operette als die kleine Schwester. Und das finde ich vollkommen falsch. Einmal vom professionellen Standpunkt her ist die Operette oft viel schwieriger als Oper. Wie im Film, so ist es auch da. Komödie ist ein sehr ernstes Thema und darin verpackt ist unheimlich viel Wahrheit, die auch heute genauso aktuell ist wie damals. Also bei der Fledermaus das Fremdgehen und der untreue Ehegatte, ich glaube, das ist ein Thema, das ewig aktuell bleiben wird.
Wir hören jetzt gleich das Uhrenduett zwischen Rosalinde und ihrem Gatten Eisenstein mit Julia Varadi und Hermann Prey. Der Eisenstein ist ja eigentlich eine Tenorpartie, aber Hermann Prey bewältigt das mit Bravour. Was meinen Sie?
Absolut, absolut. Macht er wirklich. Ich muss sagen, der Eisenstein kann sowohl vom Bariton als auch vom Tenor gesungen werden. Und ich bin Tenor. Ich finde natürlich, selbstverständlich sollte es immer ein Tenor singen. Nichtsdestotrotz ist Eisenstein ja ein gesetzterer Herr. Und da passt die Baritonstimme auch immer fabelhaft.
Dieser Anstand, so Manier, diese Taille fein und zierlich, nur dein Füßchen, das mit Küsschen glühen an der Lippen soll, wenn sie's nur erlauben wollen.
Immer Reste, aber lacht er sich aus Reste, denkt ans Küsse, statt an Füße, warte nur, du böse Wicht, du entgehst der Strafe nicht, du entgehst der Strafe nicht.
Ach, wie leicht kann es entschweben, dies holde Zauberbild, wirst du nicht die Kraste lieben, die dein Antlitz mir verhüllt.
Oi, mein schöner Herr, ich bitte, dich verwöhne nicht,
Das Uhrenduett aus der Fledermaus von Johann Strauss mit Julia Vara, die als Rosalinde und Hermann Prey als Eisenstein, zusammen mit dem Chor und dem Orchester der Bayerischen Staatsoper unter Carlos Kleiber. Gewünscht von Andreas Heidecker, Tenor und Kulturmanager aus Offenburg. Sie waren viele Jahre lang als Solist an deutschen Opernhäusern engagiert, Herr Heidecker, zuletzt als Solist am Badischen Staatstheater. Jetzt sind Sie seit einiger Zeit als Sänger freiberuflich tätig. Welche Vorteile hat das gegenüber einem festen Engagement?
Man kann sich viel besser aussuchen, welche Rollen man annimmt und welche nicht und unter welchen Umständen man arbeiten möchte und unter welchen Umständen man nicht arbeiten möchte. Aber es ist wie in der freien Wirtschaft, selbstständig heißt eben selbst und ständig.
Aufgewachsen sind Sie in Spanien. Wie kam es dazu eigentlich?
Ja, als Kind folgt man seinen Eltern. Mein Vater ging an die deutsche Schule nach Teneriffa in den Auslandsschuldienst und da wurden, also wir Kinder wurden zwar gefragt, aber unterm Strich sind wir dann mitgegangen und ich bin wahnsinnig glücklich, dass diese Möglichkeit sich eröffnet hat.
Wie kam sie dann zum Gesang? Auf Teneriffa ist es ja wahrscheinlich nicht so naheliegend.
Auf Teneriffa kam ich gar nicht zum Gesang. Im Grunde, da muss ich ein bisschen ausholen, ich bin dann später auf ein Internat gegangen, mit musischem Schwerpunkt auch, dort sehr viel Chormusik gemacht, Theater AG etc., habe dann dort angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und so kam dann irgendwann der Schritt, dass meine Mutter mich kurz vor dem Abitur in die Küche sperrte und sagte, also hör mal zu, du weißt nicht so recht, was du nach dem Abi machen willst. Und du kommst wieder aus der Küche, wenn du mir sagen kannst, was du nach dem Abi machen möchtest. Und ich hatte schon geliebäugelt mit dieser Idee und habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, diesen Schritt zu wagen. Ich habe in der Familie keine Musiker. Ich kannte zu der Zeit keinerlei irgendwie Profimusiker und habe dann Aufnahmeprüfung gemacht. Das war 1999.
Sie haben sich jetzt eine historische Aufnahme ausgesucht von Engelbert Humperdings Hänsel und Gretel aus dem Jahr 1969 mit Peter Schreier als Hexe. Ist das eigentlich ungewöhnlich, die Hexe mit einem Tenor zu besetzen?
Nein, ist es nicht. Ich habe die Hexe ja selber auch gesungen, sogar recht häufig in Karlsruhe. Und es gibt nicht viele Partien oder es gibt gar keine Rolle, bei der man sich als Sänger freut, wenn man am Ende des Stückes ausgebuht wird. Und die einzige Rolle, die ich kenne, ist die Knusperhexe aus der Oper Hänsel und Gretel. Üblicherweise sind viele Kinder im Publikum und man weiß als Sänger, man hat was richtig gemacht, wenn man beim Applaus rauskommt, vor den Vorhang tritt und alle Kinder schreien und pfeifen und buhen einen aus, dann weiß man, man hat es gut gemacht. Und ich glaube, das ist die einzige Partie, wo das wirklich der Fall ist.
Ist das denn eigentlich eine schwere Partie für einen
Tenor? Sehr schwere Partie. Allerdings hat es überhaupt nichts zu tun mit Mann oder Frau, also Sänger oder Sängerin. Es ist im Grunde eine 20-minütige Solonummer, eine wahnsinnig lange Arie damit. Und sie ist irrsinnig textlastig. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich der Meinung bin, es sollte von einem Mann gesungen werden. Jetzt werden die Sängerinnen sagen, oh mein Gott, wie kann er das sagen? Aber man muss wissen, das gemeine Publikum versteht den Mann, den Opernsänger, üblicherweise besser als die Sängerin. Da muss man sich sehr reinhören. Und deswegen, also nicht, weil ich Tenor bin und deswegen soll das von Tenören gesungen werden, das ist gar nicht der Grund, sondern einfach, weil ich finde, da ist so viel Text, so viel Feinheiten drin, die sollen auch die Kinder Wort für Wort verstehen können. Und da ist Peter Schreier einfach das Maß aller Dinge.
Diese Aufnahme, die Sie sich da ausgesucht haben, ist ja atmosphärisch sehr aufgeladen, also aufgenommen in einer Kirche. Aber man spürt trotzdem den romantischen Wald, die ganze märchenhafte Stimmung. Worauf kommt es Ihrer Meinung nach an, wenn man Hänsel und Gretel aufführt, also musikalisch, also rein musikalisch?
Im Grunde muss man sich daran halten, was Humperdinck geschrieben hat. Der hat sich das schon sehr gut überlegt. Also Orchestrierung, die Farben. Es ist ja ein sehr großes Orchester. Und wie gesagt, auf jeden Fall die Textverständlichkeit.
Und welche Szene hören wir jetzt genau?
Wir hören jetzt Ich bin Rosina Leckermaul, die dritte Szene, in der sich die Hexe den beiden Kindern, Hänsel und Gretel, zu erkennen gibt.
Ich bin Rosine Leckermaul, höchst menschenfreundlich stets gesinnt, unschuldig wie ein kleines Kind. Drum hab ich die kleinen Kinder so lieb, so lieb, so lieb. Schokolade
roten Marzipan, pure Gefühle mit süßer Sahne. Johannisbrot und dumpfer Leder und Reisbrei, auf dem Ofen steht er. Rosinen und Feigen und Mandeln und Datteln sich zeigen, es ist alles im Häuschen der schlau. Ihr Kinder, ich mein's ja so gut mit euch. Ihr seid ja bei mir wie im Himmelreich. Kommt kleine Mäuslein und mein Häuslein, ihr sollt's gut bei mir haben. Ihr Prinzen,
so
fest ich euch schlag. Und Nudeln mit allerhand vortrefflichen Sachen ihn zart und wohlschmeckend machen. Und ist er dann recht zahm und brav und fügsam und geduldig wie ein Schaf, dann, Hänsel, ich sag dir's ins Ohr, hier steht eine große diesem Vergnügen vergehen.
Nein, meine Augen und Ohren sind gut, haben wohl acht, was Schaden getut. Der Redel, trau nicht den kleinsten Wort. Komm, Schwesterchen, ihr blaue Verrat.
Halt! Hokus pokus, Hexenschuss. Nicht zurück, band dich mit dem bösen Blick, Kopf steh starr dir im Genick. Hokus pokus, nun kommt Jokus, Kinder, schaut den Zauberknopf, Äuglein stehen still im Kopf, nun zum Stall hinein, du Tropf. Hokus pokus, bonus Jokus, Malus Lupus, Hocus Pocus. Bonus Lupus, Malus Lupus, Hocus Pocus, Bonus Jocus, Malus Lupus, Hocus.
Allerlei Hexen-Hokus-Pokus aus Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck mit Peter Schreier als diabolischer Hexe und Ingeborg Springer und Renate Hoff in den Titelrollen. Es spielt die Staatskapelle Dresden unter Ottmar Suitner. Nikolai Giaurov, der österreichisch-bulgarische Bassist, steht jetzt auf Ihrer Musikliste, Herr Heidecker, mit einer Paraderolle als Fürst Gremin aus Eugen und Jägin von Peter Tschaikowski. Ist es seine Stimme, seine Ausstrahlung, seine Bühnenpräsenz? Was macht ihn für Sie so einzigartig?
Die Kombination aus allem und dazu noch seine Professionalität und natürlich in der Rückschau seine Karriere. Das ist schon ganz große Kunst, was er tut, wenn er sich einer Rolle nähert. Man kann alles von ihm anhören und auch immer etwas lernen als Sänger.
Und warum jetzt gerade Nikolai Giaurov in dieser Arie?
Dabei geht es einmal natürlich um seine Stimme und zum anderen um diese Arie. Es gibt als Tenor nicht viele Arien, um die man andere Stimmlagen beneidet. Weil üblicherweise haben wir Tenöre die besten Arien. Naja, aber Gremins Arie, ich habe Kollegen, Tenöre zumal, die wegen Gremins Arie aus Tschaikowskis Eugen und Jeggin zum Opernsänger wurden.
Und was ist jetzt so toll an der Arie? Können Sie das erzählen?
Dieser unendliche Fluss an Musik, dieser Klangteppich, den Tschaikowski drunter legt und der ja auch wieder mit einem großen Orchester ausgestattet ist. Man hört es ein bisschen. Meine Präferenz liegt ganz deutlich in der Musik ab 19. Jahrhundert.
Bei Zuschauern.
Nikolai Giaurov als Fürst Gremin in Eugen und Jägin von Peter Tschaikowski zusammen mit dem London Symphony Orchestra unter Sir Edward Downes. Sie hören Treffpunkt Klassik Extra auf SWR 2 und unser Studiogast ist heute Andreas Heidecker, Tenor- und Kulturmanager aus Offenburg. Wie wird man Kulturmanager?
Das hat verschiedene Gründe. Einmal, weil ich eine Affinität zur Organisation habe. Ich bin selber gerne vorbereitet. Ich bin 2005 in das Solo-Ensemble des Badischen Staatstheaters Karlsruhe gekommen, habe dort über 70 Rollen gesungen und war dort sehr glücklich. Und dann passierte das, was vielen meiner Kollegen passiert. Es passierte ein Intendantenwechsel. Das heißt, der Chef, der Intendant, geht in Rente oder wechselt das Theater und ein neuer kommt. Und üblicherweise nutzt der Neue, so war es auch in Karlsruhe, die Gelegenheit, das künstlerische Personal, wenn nicht komplett zu entlassen, dann doch erheblich auszudünnen. Und so war das auch in meinem Fall. Ich bin dann in die Freischaffenheit gegangen. Wir sind familiär nach Offenburg gezogen. Ich hatte schon immer mit dem Gedanken gespielt, eine Konzertreihe zu gründen. Und eben weil ich gerne vorbereitet bin, habe ich kurzerhand Kulturmanagement und Kulturmarketing studiert. Und dann auch prompt 2 Reihen gegründet.
Wie sieht es denn Ihrer Meinung nach aus mit dem Interesse an klassischer Musik? Wie lässt sie sich am besten verkaufen, kann man das sagen?
Indem man die Musik und das Publikum genau so ernst nimmt, wie sie es verdient. Will heißen, Klassik kann nicht das gleiche Publikum erreichen, kann nicht die gleichen Kanäle verwenden wie meinetwegen Pop oder die Volksmusik. Viele versuchen aber irgendwie in diese Richtung, wie macht es, also jetzt, wir sind bei SWR 2, wie macht es SWR 3? Und haben wir nicht eine Möglichkeit, uns da was abzugucken für die Klassik? Aber das Gegenteil ist der Fall. Man muss diesen Unique Selling Point für Klassik finden und Interesse wecken bei Erwachsenen, also bei zahlendem Publikum auf gut Deutsch gesagt. Und das andere, das zweite, ganz, ganz wichtige, was inzwischen auch praktisch jedes Theater und jedes Konzerthaus tut, ist Audience Development, indem man in die Kinder und in die Jugend investiert, die sehr viel offener für klassische Musik ist, als es gemeinhin angenommen wird.
Aber ganz besonders gut laufen doch die Musikfestivals, die ja wirklich inzwischen aus dem Boden schießen wie Pilze. Was ist denn das Geheimnis des Erfolges?
Konzentration auf ein Thema und auf einen kurzen Zeitraum. Man braucht heute immer, man muss immer etwas Spezielles bringen. Man muss sehr laut schreien, um gehört zu werden. Und das ist natürlich viel einfacher mit einem Event oder einem Glanzlicht, was man setzen kann im Jahreskalender, als mit einem kontinuierlichen Spielplan übers ganze Jahr. Und ja, das kommt dann einmal, geht es groß durch die Medien, wenn das neue Spielzeitheft vorgestellt wird. Und vielleicht, wenn man noch eine Gala macht, aber was ist das anderes als ein spezielles Festival?
Wie sähe denn Ihr eigenes ideales Festival aus? Also wenn jetzt jemand käme und würde Ihnen richtig viel Geld in die Hand drücken, was würden Sie damit machen? Also jetzt große Stars engagieren oder hätten Sie noch andere Ideen?
Also ohne die großen Stars lässt es sich nicht verkaufen. Das ist leider so oder auch zu Recht in vielen Fällen. Die Leute sind ja nicht einfach so durch Zufall Stars geworden. Die meisten, zumindest in der Klassik, wissen da schon ziemlich genau, was sie tun, weil man bei klassischer Musik viel mehr erkennt oder das Publikum erkennt, dass Kunst von Können kommt. Also ich kann nicht Rachmaninow drittes Klavierkonzert spielen, wenn ich die Technik nicht beherrsche. Das versteht jeder Laie sofort. Ja, wenn man sich heute die ganzen Castingshows anguckt, im Pop ist das nicht unbedingt gegeben. Da sind die Leute nicht immer ganz im Klaren darüber, dass Können dazugehört. Was würde ich machen? Einmal die Stars, dann würde ich auf jeden Fall sehr viel in Jugend und Kinder investieren, dass da ein ganz spannendes Programm zustande kommt. Die Location ist wichtig. Man muss sich überlegen, wie passt etwas in die Region und welche Auftrittsmöglichkeiten gibt es. Und ich würde tatsächlich versuchen, nicht zu speziell zu werden, sondern einen etwas breiteren Blick auf die Klassik zu ermöglichen.
Wir hören jetzt alte Musik, historisch informiert, aber in einer relativ alten Aufnahme aus dem Jahr 1988. Menuett und Badinerie aus der H-Moll-Suite von Johann Sebastian Bach mit der Akademie für alte Musik Berlin. Die wussten also demnach schon damals, wie man Bach richtig spielt, oder?
Zu dieser Aufnahme muss ich etwas sagen. Die H-Moll-Suite von Bach ist ja sehr flötenlastig. Und in dieser Aufnahme der Akademie für Alte Musik von 1988 spielt mein Schwiegervater Ernst Burkhard Hilse die Flöte. Und zu der damaligen Zeit war das absolut revolutionär. Also man merkte es damals, ich habe alte Kritiken gelesen, das schlug ein wie eine Bombe. Die Akademie für Alte Musik, die von ihm mitgegründet und dann lange Jahre gemanagt wurde, hat da ganz neues Terrain betreten. Und ich weiß, es ist bis heute tatsächlich die Referenzaufnahme für die H-Moll-Suite. Thank you.
Menuett und Badinerie aus der Hamoll-Suite von Johann Sebastian Bach mit der Akademie für Alte Musik Berlin. Erstaunlich gemäßigt das Tempo bei der Badinerie, ne, Herr Heidecker?
Absolut. Man hört es heute immer wieder, als wäre es ein Bravourstück. Das ist es aber nicht. Badinerie bedeutet Tändelei. Also es geht nicht darum, möglichst schnell zum Ziel zu gelangen.
Wir hören jetzt die Bildnisarie des Tamino aus Mozarts Zauberflöte mit Daniel Behle. Sie als Tenor, Herr Heidecker, haben die Partie sicherlich auch schon oft selbst gesungen. Was gefällt Ihnen denn an der Aufnahme mit Daniel Behle so gut, dass Sie sie sich ausgesucht haben?
Also zunächst muss ich der Wahrheit Genüge tun. Ich habe den Tamino nie selbst gesungen. Ich habe allerdings Vorsingen gemacht und hatte auch schon einen Vertrag dafür. Das kam dann aus anderen Vertragsgründen nicht zustande. Aber das muss man dazu sagen, weil als Tenor ist Tamino die lyrische Großpartie, um die es geht, die auch jeder kennt. Warum Daniel Behle und warum diese Aufnahme? Es ist so ein bisschen die Kombination aus beidem. Mir gefällt wahnsinnig gut, wie sowohl technisch als auch musikalisch er die Bildnisarie singt. Dazu muss man wissen, die Bildnisarie ist die Arie für Tenöre, an der man das ganze Leben arbeitet. Also jedenfalls nördlich der Alpen. Ich spreche nicht für die Italiener, aber nördlich der Alpen. Und die Arie scheint so einfach und ist dabei eine der schwierigsten Arien der gesamten Literatur. Und deswegen Hut ab vor Daniel Behle. Und die Zauberflöte ist eines der meistgespielten Werke überhaupt. Und dennoch hat René Jacobs es geschafft, mit der Akademie für Alte Musik da einen neuen Pflock einzurammen in der Geschichte. Wenn man sich heute überlegt, ja, wie kann ich die Zauberflöte verstehen, was will ich tun, dann hört man sich die Aufnahme an.
Was genau ist eigentlich so schwer an der Partie? Die Höhe oder die Leichtigkeit, oder können Sie das sagen?
Ja, also die Arie liegt in einer Testitur, also in einer Höhe, die ganz leicht klingen soll, ganz natürlich, am besten wie die Sprechstimme. Und doch ist sie ungefähr eine Sechste höher als die Männersprechstimme. Und sie bleibt da. Also in vielen italienischen Opern denkt man, mein Gott, ist das schwer. Aber dabei sind nur ein paar Spitzentöne drin. Und dann singt man wieder irgendwo in der Mittellage ganz entspannt. Und das ist in dieser Arie im Gegensatz zur Flötenarie am Ende des Stückes ganz anders. Und dann unglaublich lange Atemlinien, Legatobögen, sehr durchsichtig. Man kann sich auch nicht hinterm Orchester verstecken. Das sind alles so Schwierigkeiten. Schon der erste Sprung von Dies auf Bildnis liegt so schwierig. Man muss wahnsinnig perfekt sein, dass das so locker klingt, wie es sein soll und all die Liebe rüberbringen kann, die von Mozart gedacht war.
Und gibt es irgendwelche Tricks, mit denen man da als Tenor hinkommt?
Nein, viel, viel Arbeit.
Yeah.
Daniel Behle als Tamino in der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, begleitet von der Akademie für Alte Musik unter Röne Jacobs. Algodaudosche hören wir jetzt, Herr Heidecker. Was ist das? Volksmusik, komponierte Musik und woher stammt sie eigentlich?
Das ist Zuckerwatte. Also es heißt tatsächlich Zuckerwatte, übersetzt von Celso Machado, einem brasilianischen Komponisten. Und ja, es ist im besten Sinne Volksmusik, allerdings komponierte.
Und klingt auch wie Zuckerwatte?
Ja, es ist ein ganzer Zyklus, aus dem diese Zuckerwatte rausgenommen ist. Da gibt es dann auch noch den klebrigen Lolli und den Kaugummi und so. Also ja, tut es wirklich. Jetzt fragt man sich natürlich, warum sucht er sowas aus? Als klassischer Musiker hatte ich da ursprünglich gar nicht so viel Zugang zu und meine Frau auch nicht, die ist Cellistin. Aber wir gründeten vor 6 Jahren die Familienkonzerte Offenburg und dort machen wir Konzerte von Profis für Menschen zwischen 5 und 105 Jahren. Und stehen auch immer selber auf der Bühne und wir wollen den Kindern und Familien ganz viel bieten, haben Reisen um die Welt gemacht. Und für uns bedeutet das als Musiker, dass wir uns ein ganz neues Repertoire erschlossen haben. Unter anderem waren wir eben auch mal in Brasilien und meine Frau als Cellistin hat dann mit dem Gitarristen Armin Krüger zusammen dieses gespielt. Die Aufnahme jetzt stammt aber von der anderen Konzertreihe, den Werkstattkonzerten Offenburg. Anne-Hilse Heidecker und Armin Krüger mit Algodaudosche.
Algodaudosche, Zuckerwatte von Celso Machado mit der Cellistin Anne-Hilse Heidecker und Armin Krüger an der Gitarre. Wir haben schon erwähnt, Herr Heidecker, Sie sind Organisator der Cello-Akademie Rutesheim. Die feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum und wird 10 Jahre alt. Waren Sie die ganze Zeit dabei?
Nein, ich bin vor 4 Jahren dazugestoßen, ganz klassisch über Bewerbungen, über Ausschreibungen.
Da machen ja richtig große Namen mit da in Rutesheim und gleichzeitig auch Laien. Was passiert denn eigentlich da genau in Rutesheim? Wie läuft dieses Festival ab?
Rutesheim ist eine Woche Cello pur. Das Wichtigste sind die Meisterkurse bei Leuten wie Claudio Bohorques, Danjulo Ishizaka, Jens Peter Mainz etc. pp. Und dann die Dozenten spielen jeden Abend auch Konzerte. Sowohl Kammermusik als auch mit Orchester. Und dann gibt es noch einen großen Block für Laien. Und dann gibt es noch das Cello-Orchester Baden-Württemberg, wo wirklich jeder Cellist, egal wie sein Leistungsstand ist, mitmachen kann. Ob es nur leere Seiten sind, die man streichen kann, oder ob man schon darüber nachdenkt, das Ganze zu studieren. Wir schreiben die Arrangements alle selber, wir lassen die schreiben, alles umkomponieren, sodass Cello 5 dementsprechend auch leicht zu spielen ist und Cello 1 sehr schwer sein kann. Und so kann sich jeder aussuchen, wo er mitmachen will. Dieses Jahr fangen wir an am 27.10. Also wer jetzt laienhaft Cello spielt oder auch besser, der ist da immer herzlich willkommen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Eine Woche Cello pur.
Wie viele Leute sitzen da auf der Bühne?
Beim Cello-Orchester sind es 120 Cellisten.
Und diese vielen erstklassigen Cellisten, die sich da zusammenfinden in diesem kleinen Ort, verstehen die sich alle miteinander gut? Ich meine, das sind ja alles potenzielle Konkurrenten, oder?
Oh doch, die verstehen sich gut. Man muss unterscheiden zwischen Instrumentalist und Sänger. Viele Sängersolisten auf einem Ort, da sind die Spannungen größer als bei den Instrumentalisten, muss ich leider sagen. Also selbstkritisch.
Wir hören jetzt eine tolle Formation, Deep Strings, eigentlich zwei Celli, eine Frau und ein Mann. Aber Sie, Anne-Kathrin Schwarz, singt auch. Kennen Sie die beiden aus Rutesheim?
Wir kennen sie sogar noch von viel länger vorher. Meine Frau Anne und Anne haben zusammen studiert. Ich kannte Stefan Braun aus dieser Zeit nur ganz sporadisch. Wir hatten gar nicht viel miteinander zu tun. Und vor 4 Jahren traf ich ihn dann wieder, völlig überraschend, in Rutesheim. Er ist inzwischen Dozent für Jazz-Cello. Also auch das nächste Stück, muss man sagen, Stefan Braun erweitert die Grenzen dessen, was man auf dem Cello machen kann, erheblich. In der Aufnahme gleich werden Sie hören, ein populäres Stück, ein Stück von den beiden, von Stefan Braun und Anne-Kathrin Schwarz. Und man denkt, ah, da ist noch ein Schlagzeug und eine Percussion und alles. Aber nein, das ist nicht der Fall. Es ist alles Cello und eine Loopstation. Eine Loopstation ist ein Gerät. Man spielt etwas ein und kann dann live das, was man gerade gespielt hat, abspielen und wieder dazu spielen. Also zum Beispiel, man kann einen Rhythmus klopfen auf dem Instrument, den nimmt man auf, dann schaltet man um und dann wiederholt die Loopstation so lange, bis man sie wieder abstellt, diesen Rhythmus. Und auf den kann man dann zum Beispiel eine Melodie spielen, einfach gesagt. Und Stefan Braun beherrscht das in Perfektion.
Wonderland, pushed into the corners of this stair. I'm just longing for your velvet hand. Forlorn, step into the world outside. Restless running down the street. I see you in every second face. Do we meet again? Don't get lost in the crowd of this city. Don't get lost in the trouble of this world. Don't get lost in the crowd of this city. Don't get lost in the trouble of this world. Which direction do they go? What are we waiting for? Don't get lost in the crowd of the city. Don't get lost in the trouble of this world. Don't get lost in the crowd of this city. Don't get lost in the trouble of this world. Don't get lost. In the trouble of this world.
Anne, Christine Schwarz und Stefan Braun zusammen Deep Strings mit Don't Get Lost. Hörte sich an wie eine ganze Band, waren aber nur zwei Instrumente, zwei Celli und Gesang. Treffpunkt Klassik Extra auf SWR 2, heute mit unserem Studiogast Andreas Heidecker, Tenor und Kulturmanager. Klezmer-Musik steht jetzt auf Ihrer Musikliste. Die geht wahrscheinlich immer. Die erobert doch alle Herzen im Sturm, oder?
Das ist richtig. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber die geht immer, impliziert, dass sie sehr bekannt sein müsste. Und vor kurzem haben wir bei den Familienkonzerten ein Konzert nur mit Klezmer-Musik gemacht. Und ich musste feststellen, die Leute wussten überhaupt nicht, was Klezmer ist. Die meisten konnten überhaupt nicht aussprechen. Auf dem Plakat stand natürlich Klezmer. Die hatten keine Ahnung, die wussten das wirklich nicht und waren dann umso erfreuter und umso aufgeschlossener, als sie diese Musik gehört haben. Es reißt die Leute mit. Also Klezmer reißt wirklich immer die Leute mit.
Können Sie sagen, warum? Was ist das Geheimnis des Erfolges?
Als ich für dieses Konzert recherchiert habe, bin ich auf ein Zitat von Dmitri Schostakowitsch gestoßen. Der hat nämlich gesagt, ich muss ablesen, jede Volksmusik ist schön, aber von der jüdischen muss ich sagen, sie ist einzigartig. Sie ist so facettenreich, kann fröhlich erscheinen und in Wirklichkeit tief tragisch sein. Fast immer ist es ein Lachen durch Tränen. Und speziell der letzte Satz ist das, wovon ich überzeugt bin, was die Faszination des Klezmer ausmacht, speziell in der nichtjüdischen Gemeinde.
Nackt in Gan Eden, Klezmer-Musik mit The Yankeles aus Freiburg. Dieser fröhliche Weltschmerz, die jiddische Melancholie, aber auch Lebens- und Überlebenskunst, das alles kennen wir auch aus dem Musical The Fiddler on the Roof oder auch Anna Tefka genannt von Jerry Bock. Wenn ich einmal reich wäre, den berühmten Hit daraus hören wir jetzt in Starbesetzung mit Bryn Terfel. Herr Heidecker, Musical, das unterschätzte Genre, was meinen Sie?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall das unterschätzte Genre und in den 90er Jahren vor allem von den Theatern sehr unterschätztes Genre, weil die haben es aufgegeben und dann gingen die großen Musicalhäuser an den Start und die verdienen heute ein Heidengeld mit den Musicals. Und ich persönlich liebe Musicals sehr, auch selber zu singen. Ich gehe nicht regelmäßig in Musicalvorstellungen, aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, nehme ich immer gerne Rollen aus diesem Genre an. Oper und Operette hatten wir schon, das Musical hat einfach noch gefehlt.
Wie ist das denn mit dem Stil? Wie singt man da am besten? Mit einer Opernstimme oder ganz zurückgenommen?
Das kommt darauf an. Sobald sie elektronisch verstärkt sind, können sie ganz zurückgenommen singen, ansonsten durchaus auch mit Opernstimme, wobei es auch Musical-Darsteller aus dem Sprechtheater gibt, die das absolut fantastisch und sensationell machen. Es ist sehr diese Mischung aus Theater, Tanz und Gesang, die wieder eigene Herausforderungen hat, wofür es heute ja auch eigene Hochschulen für Musical-Darsteller gibt. Also den Studiengang Musical-Darsteller gibt es gesondert. Also ich zum Beispiel bin Diplom-Opernsänger. Ich bin nicht Diplom-Musical-Sänger.
Bryn Terfel hören wir. Was stellt er an mit dem berühmten Song?
Ich mag Bryn Terfel sehr als Typ. Er ist einfach, also ich habe es vorhin mal gesagt, ich selber spiele sehr gern Schau, also bin gerne Schauspieler. Und er ist in diesem Gebiet einfach großartig. Und in dieser Rolle und in diesem Song ist er einfach unschlagbar und er kann da, wie man so schön sagt, dem Affen Zucker geben.
If I were a rich man, digga 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 dum, all day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle 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 digga digga diddle diddle dum. If I were a biddy biddy rich, digga digga diddle diddle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, diddle-diddle-diddle-digga-digga-diddle-diddle-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, wouldn't have to work hard, diddle-digga-diddle-digga-digga-digga-diddle-dum. If I were a biddy-biddy rich, diddle-diddle-diddle-diddle-man, I'd see my my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals for her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night, I have to forgot my kasha. The most important men in town will come to phone on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the Wise. If you please, Reptelie, pardon me, Reptelie, causing problems that will cross Sir Rabbi's eyes. Bye-bye, bye, bye-bye, bye, bye-bye. Won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you'll really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I'd discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. This would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, digga-digga-diddle-digga-digga-diddle-dum, all day long I'd biddy biddy fun. If I were a wealthy man,
wouldn't have to work hard. Idle, 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 digga, digga, idle, idle, thumb. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
Der Bariton Bryn Terfel mit Teffiers berühmter Arie If I Were a Rich Man, wenn ich einmal reich wäre, aus dem Musical Anna Tefka von Jerry Bock, begleitet vom Royal Philharmonic Orchestra unter Paul Bateman. Die Drei-Groschen-Oper steht jetzt auf Ihrer Musikliste, Herr Heidecker. 2018 war sie mal wieder ganz aktuell durch den Film Mackie Messer-Brechts Drei-Groschen-Film. Was meinen Sie, warum sind uns diese Geschichte, diese Musik, diese ganze Thematik nach fast 100 Jahren immer noch so nah? Warum lässt uns das eigentlich nicht los?
Zum einen, glaube ich, liegt es daran, dass die Musik und viele Zitate aus der Drei-Groschen-Oper in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind. Zum anderen ist und bleiben diese Themen aktuell, also gut und böse, arm und reich, wie geht man mit bestimmten Voraussetzungen, in die man reingeboren wurde, wie geht man damit um, und manch andere Sachen sind einfach nicht nur in den Sprachgebrauch übergegangen, sondern ich meine, der Haifisch, der hat Zähne, jedes Kind kann das singen, selbst heute ist das ein bekannter Song und so ist das bis in die DNA übergegangen, glaube ich.
Und hatten Sie jetzt nochmal ein Aha-Erlebnis mit dem Werk?
Ja, absolut. Ich war zwischen den Jahren in Berlin und da war ich mit der ganzen Familie im Berliner Ensemble und habe mir die letzte Vorstellung der Wilson-Inszenierung der Drei-Groschen-Oper angeschaut und ich hatte sie lange nicht gehört und es war wieder einfach frappierend, wie aktuell die Songs sind, die 1928 uraufgeführt wurden. Also das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ich fand einfach, das darf nicht fehlen als kleiner, wie soll man sagen, Denkanstoß für das kommende Jahr. Ich habe ausgesucht eine Aufnahme von 1958. Warum habe ich die ausgesucht? Weil da Lotte Lenya mitsingt und zwar die Jenny. Und Lotte Lenya hat die Jenny auch in der Uraufführung unter Brecht und Weil gesungen. Ich habe ausgesucht den Kanonensong und direkt im Anschluss die Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch?
John war der Rundtown, Jim war dabei
und George ist erschannt geworden.
Doch die Armee, sie verkennen, wer er sei
und marschierte hinauf nach dem Norden.
Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kap bis Kutschehan.
Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar.
Johnny war der Whisky zu warm
und Jimmy hatte nie genug Decken.
Aber Georgina beide beim Arm
und sagte, die Armee kann nicht verrecken.
Soldaten wohnen auf den Kanonen von Kap bis Kutschehan.
Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse,
ne braune oder blasse,
dann machen sie vielleicht daraus ihr Bistik Tartar.
John ist gestorben und Jimmy ist tot
und George ist vermisst und verdorben.
Aber Blut ist immer noch rot,
für die Armee wird jetzt wieder geworben.
Soldaten wohnen auf den Kanonen vom Kap bis Kutschehan.
Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, ne Brille.
andras Leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch arme Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abwirkt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.
Scham und eurer Lust besteht, das eine wisset ein für alle Mal, wie ihr es immer schiebt und wie ihr es immer dreht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auf armen Leuten vom großen Brotleib sich ihren Teil zu schneiden.
Denn wovon lebt der Mensch?
Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwürgt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist.
Der Kanonensong und die Ballade Wovon lebt der Mensch aus der Dreigroschenoper von Kurt Weill. Mit unter anderem Erich Schello, Lotte Lenya und Willi Trenk-Trebitsch. Er spielte das Orchester des Senders Freies Berlin unter der Leitung von Wilhelm Brückner-Rüggeberg. Jetzt, Herr Heidecker, wieder seriöse Oper oder eigentlich gar nicht seriös. Das ist ja gerade der Witz an Ariadne auf Naxos von Richard Strauss, dass sie beides sein will, unterhaltsam und tiefsinnig. Welche Szene haben Sie für uns ausgesucht?
Die Dame gibt mit trübem Sinn sich allzu sehr der Trauer hin. Was immer Böses widerfuhr, die Zeit geht hin und tilgt die Spur. Das singen die vier Harlekine, Brighella, Scaramuccio, Harlekin, Truffaldin und natürlich die Zerbinetta in dieser Oper Ariadne auf Naxos. Und ich finde einfach, das ist nach Brecht eine schöne Aufmunterung. Ich habe die Oper unter anderem deswegen sehr gern, weil sie beides vereint. Dieses große Drama von Ariadne auf Naxos mit dramatischen Tenor, dramatische Sopranistin, Riesenorchesterbesetzung, gleichzeitig die Commedia dell'arte oder die Farce von dieser Zirkustruppe rund um Zerbinetta und den Tanzmeister. Ich selbst habe Tanzmeister Brighella und Scaramuccio gesungen, alternierend von einem Tag zum anderen. Und wenn Sie sich jetzt gleich das folgende Quintett anhören, dann werden Sie verstehen, dass das eine gute Übung, Gymnastik für die grauen Zellen ist.
Die Damen gibt mit Rüben, sind sich allzu sehr der Traum hin. Was immer Böses widerfuhrt, die Zeit geht hin und hielt die Spur.
Wir wissen zu achten der Liebe leid,
doch trübe Schlachten wollen wir mal.
Es gibt am Tanzen auf sieben Tage, von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge.
Es trocknet Tränen, die Schwäche der Sonne. Es bindet Tränen der sieben Tage, von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge.
Von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge. Es gibt am Tanzen auf sieben Tage, von Tränen zu trocknen, ein schönes Auge.
Es rocknet, es rocknet,
es rocknet,
es rocknet. Wie sie sich schwingen, tanzen, singen, der eine heilt, der andere heilt, der andere heilt.
Es geht ob tanzen, ob singen, tanzen,
es rocknet,
es rocknet. Es
gibt Tanzen und Singen,
singen, tanzen, 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 singen,
Die Dame gibt mit trübem Sinn aus Ariadne auf Naxos von Richard Strauss mit Stefan Genz Bariton, Ian Thompson Tenor, Christoph Genz Tenor, Sami Lutinen Bass und Nathalie Dessay Sopran. Er spielte die Staatskapelle Dresden unter Giuseppe Sinopoli. Eine berühmte Tenorarie hören wir jetzt noch, Herr Heidecke, Pourquoi me réveiller aus der Oper Werther von Jules Massenet. Ist das jetzt Lieblingsarie, ja oder nein?
Absolut, absolut Lieblingsarie. Fast Lieblingsoper und auch noch einer meiner liebsten Sänger, Alfredo Kraus, der diese Arie singt, der für jeden Tenor immer ein großes Vorbild sein kann. So ähnlich wie im deutschsprachigen Raum Fritz Wunderlich, der leider zu kurz kommen musste. Das ist Asche auf mein Haupt. Aber Alfredo Kraus, ein immer sehr vorbereiteter Sänger. Eine kurze Anekdote habe ich. Er machte Werther in Parma, das war 1981. Und eines Tages rief der Regisseur Giorgio Belledi bei meinem Freund Eddie Scholz an und sagte, oh mein Gott, ich kann Kraus nicht erreichen, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Und Eddie Scholz sagte nur zu ihm, das ist nicht weiter tragisch, ihr macht Werther, üb viele Vorhänge, also viel Applaus. Stell dich einfach darauf ein, dass der Applaus gut funktioniert. Ein paar Tage später ruft Belledi wieder an und sagt, ja, aber jetzt Kraus ist da und ich war bei ihm im Hotel und mein Gott, was soll ich machen? Da war nur seine Schwester und ich habe gesagt, ich muss unbedingt mit Kraus sprechen. Zur damaligen Zeit muss man sagen, Kraus war immer sehr vorbereitet. Das war er immer. Und er ist immer früher angereist. Also er war immer 3-4 Tage zur Akklimatisierung vor Ort. Und die Schwester sagte zu Belledi nur, das ist ganz einfach, Maestro. Mein Bruder kommt von rechts, so wie an der Met. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Und Eddie sagte nur, ja, mach dich auf einen Riesenerfolg gefasst. Und genau so war es. Es war ein Riesenerfolg. Und ihr Bruder kam von rechts.
Die berühmte Arie des Werther aus der gleichnamigen Oper von Jules Massenet mit dem Tenor Alfredo Kraus und dem London Philharmonic Orchestra unter Michel Plasson. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende unserer Sendung Treffpunkt Klassik Extra. Heute mit Andreas Heidecker, Tenor und Kulturmanager. Einen Musikwunsch haben Sie noch, einen echten Rauschmeißer. Always Looking on the Bright Side of Life, die etwas skurrile Schlussszene aus Das Leben des Brian von und mit Monty Python. Ihr Lebensmotto, Herr Heidecker?
Zu gewissen Teilen, auf jeden Fall. Und ich möchte mich damit verabschieden. Ich möchte Ihnen alles Gute wünschen, ein gesundes, fröhliches, erfolgreiches und musikalisches Jahr 2019, auf das alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und immer daran denken, always look on the bright side of life.
Mein Name ist Ines Pasch, ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.